Ich finde das immer total schön, mit den Kindern über große, fast teilweise schon philosophische Fragen nachzudenken.
Ich erlebe dich tatsächlich auch als total engagierte Lehrerin.
Doch ich finde das total wichtig, dass auch im Religionsunterricht auch Platz für Zweifel da ist. Und genau das macht ja den Religionsunterricht auch so wertvoll.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Klang, unserem Podcast der Oldenburgischen Kirche. Heute kann man sagen, bleibt hier alles in der Familie, denn mir gegenüber sitzt Paulina Pahl. Und wer aufmerksamer Zuhörer, Zuhörerin unseres Podcasts ist, der mag jetzt vielleicht sagen, hä, warte mal, Pahl und Pahl? Das stimmt. Paulina Pahl hat nicht zufällig den gleichen Nachnamen wie ich, sondern ist meine Schwägerin. Genau. Deswegen heute Familie. Schön, dass du da bist, Paulina. Und du sitzt aber jetzt nicht hier, weil du meine Schwägerin bist, sondern du bist angehende Religionslehrerin. Und ich möchte heute mal von dir wissen, wie du dazu gekommen bist und wieso dein Weg hierher war.
Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
Paulina, du kam, also ich würde mal sagen, du bist ein Kind des Oldenburger Landes und auch aus der ganzen Welt, denn, das kann ich schon mal spoilern, du bist selber nie in Deutschland in die Grundschule gegangen.
Ja, also ab der dritten Klasse. 2 Jahre habe ich noch mitbekommen.
Ach guck, ja. Ich dachte, du wärst erst mit 10 in Deutschland in die Schule gegangen.
Oder mit 9. Genau.
Ja, ich lerne auch wieder was. Jetzt bist du auf jeden Fall selber Lehrerin an einer Grundschule und deswegen steigen wir direkt ein mit unserer ersten Kategorie. Erklär doch mal, was du machst, so dass es ein Grundschulkind verstehen würde.
Okay.
Dass meine kleine Tochter verstehen würde.
Ja.
Genau.
Ja, also ich bin Paulina Pahl. Ich bin Grundschullehrerin. Das bedeutet, dass ich Kinder unterrichte in der Grundschule. Und ich unterrichte die Fächer Religion und Mathe. Und in Mathe mache ich mit den Kindern ganz viel rund ums Rechnen, also Plus, Minus, Mal, Nehmen, Geteilt und so weiter. Und in Religion sprechen wir über Gott, über Geschichten aus der Bibel, über verschiedene Weltreligionen, über das Leben und darüber, wie wir gut miteinander umgehen können. Und ich helfe den Kindern also nicht nur beim Rechnen, sondern auch dabei, sich ein eigenes Bild von Gott zu machen und darüber nachzudenken, was im Leben wichtig ist.
Und genau, darüber wollen wir heute sprechen, weil du bist gerade frisch fertig mit deinem Studium und auch mit deinem Referendariat. Und obwohl ich den ja begleitet habe sozusagen oder so mitgekriegt habe, erzähl doch auch für mich nochmal, wie ist denn der Weg sozusagen zur Grundschullehrerin für Mathe und Religion bis hierher und wie geht's jetzt auch für dich weiter?
Ja, also ich habe nach meinem Abitur erstmal ein freiwilliges Jahr gemacht und dann habe ich in Oldenburg an der Karl-von-Ossietzky-Universität Grundschullehramt studiert mit den Fächern Mathe und evangelische Religion. Und dort auch meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Gerade die ersten Semester im Bachelor habe ich als ziemlich theorielastig empfunden. Aber im Master wurde das Studium dann deutlich praxisnäher und greifbarer. Und das fand ich dann sehr gut. Und danach ging es für mich ins Referendariat. Das war ebenfalls in Oldenburg am Studienseminar. Und das war natürlich eine sehr intensive Zeit, aber auch total spannend und sehr lehrreich. Und vor kurzem habe ich mein Referendariat abgeschlossen und stehe jetzt quasi in den Startlöchern als Grundschullehrerin richtig loszulegen.
Und willst du uns auch schon verraten, wo das jetzt losgeht?
Ja, also nach den Sommerferien starte ich als Grundschullehrerin und bleibe tatsächlich auch an der Schule, an der ich mein Referendariat gemacht habe, und zwar an der Wesermarsch. Und ich bekomme meine eigene Klasse, beziehungsweise ich übernehme eine dritte Klasse. Und starte auch direkt mit einer Vollzeitstelle. Das sind 28 Unterrichtsstunden pro Woche. Und ich unterrichte dann auch nicht nur meine studierten Fächer, Mathe und Religion, sondern auch andere Fächer wie Englisch, Kunst oder Sachunterricht, also fachfremd.
Und wie bereitest du dich auf sowas vor?
Da ist dann kollegialer Austausch sehr wichtig, also von Fachlehrern. Da arbeitet man dann auch viel zusammen. Die stellen einen auch Sachen bereit. Dann muss man tatsächlich auch viel einfach selber sich da zusammensuchen und sich da einlesen in die Themen.
Heißt, auf einmal machst du da nicht Gottesbilder, sondern
genau.
Suchst Blätter für ja. Bio sozusagen.
Genau, was ich auch sehr spannend finde, aber ist auch sehr herausfordernd und ist bestimmt auch erstmal eine Umstellung. Aber ich freue mich darauf und jetzt auch endlich mal richtig anzukommen und loszulegen.
Ja, das glaube ich. Und im Referendariat hast du ja auch schon unterrichtet. Ist das jetzt deutlich mehr an Unterrichtsstunden, was du machst?
Also im Referendariat sind es im Schnitt so 13 Unterrichtsstunden pro Woche, aber du hast dabei auch noch die Seminarszeit, wo du dann ja auch also morgens hinfahren musst, nach dem Unterricht noch direkt zum Seminar. Dann hast du da, triffst du dich da mit den anderen Referendarinnen und Darinnen und tauscht dich aus oder da findet dann ein Workshop statt. Und das ist dann wie praktisch eine Vollzeitstelle sozusagen, aber es ist jetzt nicht nur, dass du in der Schule bist, sondern du okay. bist eben auch im Seminar.
Das genau. heißt, es verändert sich schon noch ganz schön was
ja.
für dich jetzt
ja.
nach den Ferien.
Und im Referendariat ist es natürlich auch nochmal ein anderer Arbeitsaufwand, weil sehr viel von dir erwartet wird und du musst auch sehr gute Stunden zeigen. Und dann, ja, ist es nicht richtig mit dem Alltag zu vergleichen, sage ich mal, weil du natürlich bei 28 Stunden als Vollzeitlehrerin gar nicht so viel Arbeit in eine Stunde reinstecken kannst, weil du sonst die anderen ja gar nicht planen kannst, zeittechnisch.
Mhm. Genau. Stunden zeigen, das erinnere ich aus den letzten Monaten, du hattest immer wieder so Visitationen, ne? Dass Menschen zu
genau.
dir gekommen sind
ja.
und du quasi wie so Prüfungen hattest.
Ja, genau. So Unterrichtsbesuche nennen wir die. Und da kommen dann die Seminarleiter zu Besuch und beraten einen. Dann schauen sich eine Unterrichtsstunde an zu einem Thema. Man bereitet das dann auch vor mit einem Unterrichtsentwurf. Das waren meistens so, ja schon so 20 Seiten, die man vorher abgegeben hat. Und mit Anhang natürlich. Ne? Der Anhang ist natürlich das meiste, das ganze Material.
Also 20 Seiten inklusive Anhang?
Genau.
Okay, das
beruhigt genau.
mich ein bisschen.
ja, und die haben sich das auch vorher angeschaut. Da muss man Lernziele formulieren, den ganzen Unterricht richtig aufzeigen, was man macht, in welcher Phase, was die Kinder, was da erwartete Schülerantworten sind und so weiter. Also richtig durchdenken, so eine Stunde. Und das machst du bei einer Vollzeitstelle nicht. Das schaffst du gar nicht.
Aber genau. dafür hast du ja dann auch schon eventuell Stunden, auf die du zurückgreifen kannst.
Genau,
ne?
ja. Das ist der Vorteil. Man macht sich dann einmal richtig viel Arbeit und dann hofft man, dass man es später dann nochmal nutzen kann. Genau.
Und als Religionslehrerin bist du aber ja dann noch nicht ganz fertig. Es gibt ja immer noch die sogenannte Vokation, richtig?
Richtig, ja.
Also erzähl doch mal, was ist eine Vokation, was passiert da jetzt noch?
Genau, ich habe jetzt fürs Referendariat eine vorläufige Vokation. Die gilt, glaube ich, 3 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist sozusagen eine vorläufige Lehrbeauftragung durch die Kirche. Das heißt, die Kirche muss sozusagen uns auch ihr Go geben, dass wir überhaupt Religion unterrichten dürfen. Das darf ja eigentlich nicht jeder, also der nicht Religion studiert hat. Und das ist halt sozusagen diese offizielle Bestätigung, dass man das darf. Und jetzt habe ich das noch bis 2027, diese vorläufige Vokation. Und im nächsten Jahr mache ich dann nochmal die richtige Vokatio in Loccum. Kann man die machen, man kann die aber mittlerweile, glaube ich, ja auch in Westerstede machen. Ich bin mir mal gerade nicht ganz sicher. Muss ich mich auf jeden Fall noch besser erkundigen. Und dann ist das über ein Wochenende eine Tagung und dann kriegt man diese Vokatio. Und dann ist das erledigt.
Wir haben hier im Podcast ganz oft Menschen sitzen, die über lange Jahre eine enge Bindung zur Kirche aufgebaut haben, weil sie auch für Kirche arbeiten oder einfach schon seit klein auf mit der Oldenburgischen Kirche ehrenamtlich verbunden sind. Das ist nicht immer so, aber tatsächlich öfters, wenn man so auf die letzten Folgen zurückguckt. Und bei dir ist die Entwicklung ja aber anders und das finde ich tatsächlich auch spannend. Deswegen würde ich gerne wissen, wie hat sich denn dein persönlicher Bezug zur Kirche verändert und wie ist es überhaupt so alles gekommen mit Kirche für dich?
Mhm. Ja, also ich bin eigentlich nicht besonders religiös aufgewachsen erstmal. Meine Familie war jetzt nicht besonders kirchlich.
Da würde ich dir widersprechen, Paulina. Das würde deine Oma ganz anders sehen.
Ja gut, meine Oma. Aber meine Eltern waren jetzt nicht besonders kirchlich geprägt. Und Religion hat bei uns jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Aber trotzdem hat mich das Thema auf unterschiedliche Weise begleitet. Ich bin in Asien aufgewachsen und hatte dort viel Kontakt zu verschiedenen Religionen. Das war schon sehr spannend und hat auch mein Interesse geweckt. Und meine Mama, die praktiziert auch Yoga, was ja auch spirituelle Aspekte hat. Und dadurch war ich eben für solche Themen immer offen.
Hattet ihr in Sri Lanka und in Thailand, hattet ihr da Religionsunterricht in der Schule?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich war ja da im Kindergarten sozusagen. Okay. Da ist das ja, das ganze Schulsystem ist da ja auch ganz anders aufgebaut. Ich denke, dass man da gar nicht so, dass man da so eher so einen offenen Religionsunterricht hat. Ich habe dann mehr so Weltreligionen kennengelernt und gerade so in Asien waren ja die anderen Religionen total präsent und dann hat man die wahrscheinlich auch thematisiert. Aber ich habe da auch nicht viele Erinnerungen.
Keine richtig bewusste
Erinnerung. Genau. Ja, aber mit der evangelischen Kirche bin ich dann erst so richtig in Berührung gekommen, als ich 13 war. Da war ich ja wieder in Deutschland und da habe ich mich auch taufen lassen und wurde auch konfirmiert. Und das war mir damals total wichtig und kam auch ganz bewusst von mir aus. Und danach hatte ich wieder eine Zeit lang weniger mit Kirche zu tun. Aber in der Schule fand ich das Fach Religion immer interessant. Vor allem halt diese großen Fragen, die man da stellen konnte.
Du bist auch die Einzige von euch drei Geschwistern, die konfirmiert ist, oder?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch.
Ja, also die anderen beiden sind zwar getauft, aber ja, nicht konfirmiert.
Also tatsächlich dann genau, deine Entscheidung gewesen zu sagen, ich will Konfi-Unterricht machen.
Ja.
Und hast du den in guter Erinnerung? War das
ja,
eine gute
sehr,
Zeit?
Ja, schön. War eine schöne Zeit. Ich kann mich auch an diese Lieder erinnern. Laudato Si zum Beispiel. Das weiß ich bis heute noch, den ganzen Text.
Also, aber danach hast du nicht weitergemacht. Also du hast danach genau, nicht gesagt, dann, jetzt Thema soll es werden, sondern dann war dann auch erstmal wieder gut.
Genau, ja. Und dann, wie gesagt, hatte ich halt nur noch in der Schule eigentlich Kontakt so zu Religion. Und natürlich dann irgendwie auch durch die Oma oder so. und nach dem Abi habe ich dann ja ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und in der Zeit habe ich dann gemerkt, ich möchte auf jeden Fall mit Kindern arbeiten und Lehrerin werden. Und für Studium war Mathe ganz klar meine erste Wahl, also mein erstes Fach. Das stand für mich direkt fest, weil das ist ja auch ein Hauptfach und du musstest dich zwischen Deutsch und Mathe unterscheiden. Und durch meine Auslandserfahrung und Aufenthalt bin ich jetzt nicht astrein im Deutschen sozusagen. Deswegen, und Mathe hatte ich auch als Leistungskurs und so weiter. Also stand das für mich fest. Und als Zweitfach hatte ich eigentlich Englisch erst im Kopf. Aber da bin ich tatsächlich nicht reingekommen. Und dann, ja, evangelische Religion war damals zulassungsfrei.
Und so kriegen wir die Leute.
Ja, und dann habe ich mich da eingeschrieben und damit angefangen. Und das war ehrlich gesagt dann eher spontan. Und dann aber habe ich die Seminare besucht und habe das total auf mich zukommen lassen. Und ich war total überrascht, wie spannend ich die Seminare fand und die Module. Und die Themen, die Gespräche, der Blick auf Werte und Lebensthemen, das hat mich dann richtig gepackt. Und ich bin heute richtig froh, dass ich mich für das Fach entschieden habe. Ja, und vielleicht hat das Fach auch mich irgendwie gefunden. Ich weiß es nicht.
Das ist eine total schöne Formulierung.
Genau. Und ich finde es total schön, Kindern eben diesen Raum für Fragen, Nachdenken und Gesprächen zu geben, auch gerade in der Grundschule.
Und ich erlebe dich tatsächlich auch als total engagierte Lehrerin, das, was du mit uns halt immer so teilst, und zwar auch in beiden von deinen Fächern. Jetzt hast du ja schon relativ klar gesagt, du hattest einfach, das ganz klar war, einfach, das sozusagen dann immer mehr gewonnen hat für dich. Deswegen ist natürlich die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, hast du ein Lieblingsfach und wenn ja, verrätst du uns das?
Das ist echt eine schwierige Frage, weil beide Fächer ja total unterschiedlich sind und ich beide aus ganz verschiedenen Gründen gerne unterrichte. Mathe ist ja ein Hauptfach, da gibt es natürlich einen gewissen Druck. Man muss viele Lehrplanziele erreichen, die Inhalte sind eng getaktet und es gibt wenig Spielraum. Trotzdem macht mir der Matheunterricht großen Spaß, gerade wenn die Kinder halt Fortschritte machen und merken, ja, ich habe das jetzt verstanden, das sind dann so die schönsten Momente. Aber Religion ist dagegen ein bisschen freier in der Gestaltung. Also klar, da gibt es auch Vorgaben, aber da kann ich die Themen oft persönlicher und auch lebensnaher aufziehen. Ich finde das immer total schön, mit den Kindern über große, fast teilweise schon philosophische Fragen nachzudenken. Zum Beispiel über Freundschaft, Gerechtigkeit, Angst und Hoffnung. Und wenn ich dann in die großen, neugierigen Kinderaugen schaue, die ganz gebannt zuhören, besonders bei den biblischen Geschichten, dann weiß ich, wie kraftvoll das Fach sein kann. Und die Kinder, die gehen da richtig mit. Sie identifizieren sich mit den Figuren aus der Bibel und bringen total viele eigene Gedanken ein. Und das berührt mich immer wieder. Und deshalb finde ich Religion auch super schön. Genau. Und ja, ich könnte mich gar nicht richtig entscheiden, weil die halt eben so unterschiedlich sind. Aber ich bin mit ganzem Herzen Mathelehrerin und sehr engagierte Mathelehrerin. Aber auch mit genauso viel Herz Religionslehrerin.
Hast du sehr schön beantwortet. Ich weiß, dass du in den letzten Jahren zum Teil also wirklich wahnsinnig
aufwendige Unterrichtsgestaltungen gemacht hast. Ich erinnere mich an ein Hörspiel zum Reformationstag. Ich erinnere mich an irgendeine Geschichte, wo dein Freund Sachen eingesprochen hat für so Mathe-Geschichten.
Genau.
Also richtig, richtig crazy Sachen. Deswegen würde ich gerne wissen, was waren so deine Top 3 oder was war mal vielleicht auch die aufwendigste Unterrichtsvorbereitung, die du in den letzten Jahren gemacht hast?
Ja, also die mit Abstand aufwendigsten Unterrichtsvorbereitungen hatte ich natürlich im Referendariat. Wie ich schon gesagt hatte, da muss man ja alles bis ins kleinste Detail planen. Und ich hatte in der Zeit von meinem Referendariat in Religion eine zweite, eine dritte und eine vierte Klasse. Und dabei, in dieser Zeit, sind drei Themen mir eigentlich besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar einmal Martin Luther, dann Josef und das Thema Gottesbilder. Die Einheit zu Martin Luther habe ich so um die Reformationszeit herum gemacht. Und es war in der vierten Klasse und die kam total gut an. Die Kinder konnten richtig in das Leben im Kloster eintauchen und der Kontrast zu ihrem eigenen Alltag hat sie eben total fasziniert.
Das war das Hörspiel, ne?
Genau.
Und wer hat da Martin Luther nochmal gesprochen?
Das war mein Freund.
Ja, ne? Das war auch
genau. Und das war total süß, weil das war so als Traumreise gestaltet und sollte so als Einstieg in die Stunde dienen, dass sie so richtig da sich so reinfühlen in die Situation. Und es ging eigentlich in der Stunde um diese reformatorische Entdeckung in der Bibel von Luther. Der hat ja also eine Bibelstelle gelesen und hat da dann das entdeckt, sozusagen, was ja seinen Glauben verändert hat. Und das sollte dann, das war halt so ein Einstieg dafür. Und danach sind die Kinder dann ja wieder wach geworden und hatten dann vor sich liegen halt so eine ausgerissene Seite aus der Bibel.
Hast du den hingelegt?
Ja, genau.
Schön.
Und da standen halt natürlich in kindgerechter, ganz vereinfacht diese Bibelstelle und sie sollten dann halt in der Stunde entschlüsseln, was er da entdeckt hat, wieso sein Glaube sich jetzt so verändert hat. Und das war total süß, weil eine Reaktion von der Schülerin war: Er hat nicht wirklich eine Seite aus der Bibel ausgerissen. Also total entsetzt. Die war da total drinne. Und eine andere Schülerin meinte, danach, nach der Stunde, kam sie zu mir und hat mich gefragt, ob ich ihn wirklich getroffen habe, ob das seine Stimme war. Und das war eine vierte Klasse. Da sind die Kinder ja schon etwas älter. Aber das war eine richtig schöne Stunde. Und genau, das war tatsächlich zu meinem GUP. Das ist bei uns der große Unterrichtsbesuch. Der findet so in der Hälfte vom Referendariat statt. Und da habe ich das gezeigt, genau. Kam auch sehr gut an.
Glaube ich. Also, wir haben es ja auch gehört. Das
genau.
War echt cool, ja.
Genau. Ja, und ein anderes Thema, was ich auch ganz gut fand, war das Thema Josef. Das habe ich in der zweiten Klasse unterrichtet. Und die Geschichte ist total spannend einfach für Kinder, weil da ja so viel passiert. Er wird in den Brunnen geworfen, von seinen Brüdern verkauft als Sklave. Also so Sachen, die ja total schrecklich sind und deshalb für die Kinder auch so spannend irgendwie, was da passiert. Aber es wendet sich dann ja total zum Guten am Ende. Und die Geschichte war so spannend, dass die Kinder immer am Ende der Stunde es kaum erwarten konnten, wie es eigentlich weitergeht und immer so, oh nein, ist die Reli-Stunde schon vorbei? Wir müssen jetzt eine Woche warten. Oder so, genau. Und sie konnten da auch total sich wieder in Josefs Position hineinversetzen. Einige von ihnen haben ja auch Geschwister oder Cousins, Cousinen, mit denen sie sich mal streiten. Aber auch wieder versöhnen und ja, das war auch eine total schöne Einheit. Genau, und dann noch das Thema Gottesbilder. Das war tatsächlich für meinen Prüfungsunterricht in der vierten Klasse und da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt, weil das natürlich meine Staatsprüfung war und es war mir total wichtig, den Kindern bei diesem Thema, was ja sehr in die Metaebene geht, sag ich mal, und was ja auch vielleicht sogar einen eigenen Glauben ja irgendwie voraussetzt, den Kindern Raum zu geben, auch dann eben, wenn sie kein konkretes Bild von Gott haben oder keinen persönlichen Glauben haben. Wir haben uns dann in der Stunde Gottesdarstellungen in der Kunst angeschaut, also von Künstlern, die ganz ohne Worte, nur mit Farben und Symbolen etwas über Gott erzählen, sozusagen. Und die Kinder üben ja auch die Symbolsprache ein in der Grundschule und sollten dann versuchen, zu entschlüsseln, was uns die Künstler eigentlich über Gott sagen wollen mit diesem Bild.
Also mit Symbolsprache meinst du,
genau.
Die lernen zu verstehen, was Symbole bedeuten?
Genau, in der Stunde davor ging es dann zum Beispiel, Gott ist wie ein Herz.
Mhm.
Also diese Symbolsprache, die ja in der Religion oder in der Bibel ja total präsent ist. Und das haben sie dann eben angewendet auf diese Kunstwerke, die ja auch nicht mit Worten, sondern eben mit Bildern versuchen, was zu sagen. Und da waren dann zum Beispiel auch wieder Symbole, die aufgegriffen wurden, wie das Kreuz, das Licht, das Herz, dann zwei Personen, die sich umarmt haben. Also was will uns das über Gott sagen? Was wollen uns die Künstler damit sagen? Und das hat den Kindern richtig viel Spaß gemacht. Die fanden das total toll. Wir sind dann sozusagen auch ins Museum gegangen. Und sind wir auch in einen anderen Raum gegangen. Dann war das alles ausgestellt, wie in einem Museum. Und die sind da rumgegangen.
So Gallery Walk gemacht.
Genau, im Hintergrund lief so leise Musik. Die waren total, keiner hat ein Wort gesagt. Und die hatten dann alle so Klemmbretter mit so einem kleinen Museumskatalog. Und dann gab es da so Impulsfragen zu. Und dann sind die da rumgegangen, haben sich ganz frei zu den Bildern positioniert, haben sich die angeschaut. Und das fanden die total super. Waren auch total begeistert danach. Und ich glaube, in dieser Stunde haben die Kinder, oder was ich auch mit denen thematisiert habe, ist halt eben, dass ja auch die Künstler jeder was anderes über Gott erzählt. Und die Kinder haben dabei auch gelernt, dass es viele Arten gibt, über Gott nachzudenken und dass alle Perspektiven völlig in Ordnung sind.
Und ich kann verraten, du hast dafür eine 1 bekommen.
Ja.
War ja. Also ganz gut offenbar.
Ja, kam gut an.
Du hast auch einmal eine super aufwendige Geschichte im Matheunterricht gemacht, ne?
Mhm.
Was war das denn nochmal? Ich erinnere mich ans Zauberer.
Ja, genau. Mein Freund war auch mal ein Zauberer.
Ja.
Und es gibt in Mathe so Zauberquadrate, so ein bisschen wie so Doku.
Das war das.
Genau. Und dann habe ich auch so ein Filmchen so zur Einstimmung gemacht mit so einem kleinen Zauberer. Und er war dann die Stimme dahinter. Genau.
Mich beeindruckt es jedes Mal, weil ich immer denke, hat bei mir mein Lehrer, eine Lehrerin extra einen Film für unsere Stunde geschnitten? Weiß ich nicht so genau.
Ja.
Können wir vielleicht auch unsere HörerInnen mal fragen, was ihr so für Unterrichtserfahrungen habt.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall immer sehr beeindruckt und genau. Du hast aber auf jeden Fall auch Stunden, die spontan entstehen. Ne? Ich erinnere mich, dass du mal was erzählt hast, wo du dann ganz spontan dir überlegt hast, jetzt mach dir so Auskratzbilder
genau,
und so.
Für Ostern.
Das war gar nicht geplant, oder?
Ja, genau. Man kriegt natürlich in den Seminaren, tauscht man sich ja auch viel mit anderen Studienkolleginnen, sag ich mal, aus oder Kollegen aus. Und die haben dann auch teilweise ganz, ganz tolle Ideen und die schaue ich mir dann auch ab. Oder so, ne? Wir helfen uns ja auch gegenseitig, wenn der eine mal. Wir hospitieren ja auch beieinander.
Ah, okay.
Genau, ich fahre ja auch in andere Schulen und schaue mir da den Unterricht
jetzt
an.
Jetzt nicht mehr, ne?
Nee, jetzt nicht mehr. Aber das waren tatsächlich die besten Tage, fand ich, wenn man hospitiert hat bei anderen, weil ich das total spannend finde, andere Unterrichtsstile zu sehen, andere Schulen zu sehen. Und da hat man am meisten gelernt und da hat man sich natürlich auch viel abgucken können, so bei anderen. Oder genau, man reflektiert dann auch gemeinsam danach zusammen die Stunde, wie es gewesen ist und das ist immer total wertschätzend und war total schön eigentlich. Genau, und da habe ich dann auch viele Impulse bekommen für solche Themen, wie zum Beispiel das mit Ostern, mit so Kratzbildern. Das ist ja so ein schwarzes Kratzbild und dann können die Kinder da so ein Kreuz reinkratzen und dann entsteht da so ein ganz buntes Kreuz, genau. Ja, aber tatsächlich gibt es auch Internetseiten wie Eduki zum Beispiel, die auch total hilfreich sind, wo du dir Themen, also Einheiten runterladen kannst. Also du musst die kaufen und dann kannst du die runterladen und kannst das durchführen. Und jetzt gerade auch in Zukunft, wenn ich an meine 28 Stunden denke, ist das super hilfreich, weil die sind schon fertig ausgearbeitet. Du kannst sie dann einfach so in die Tat umsetzen. Teilweise ändere ich dann Sachen, die ich dann irgendwie komisch finde oder die eben vielleicht nicht zu meinem Unterrichtsstil passen. Dann verändere ich das, aber genau. So funktioniert das eigentlich ganz gut.
Und wie läuft so ein klassischer Tag als Lehrerin ab?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Stunden man eingesetzt ist. Jetzt starte ich ja als Vollzeitlehrerin sozusagen. Das heißt, ich habe an jedem Tag Unterricht, meist von der ersten oder eigentlich jetzt immer von der ersten bis zur letzten Stunde. Und ich habe wie die Kinder einen festen Stundenplan. Also einen ziemlich strukturierten Tagesablauf. Und zwischendurch gibt es ja zwar Pausen, aber die nutzt man eher selten zur Erholung tatsächlich. Da ist man entweder in der Pausenaufsicht, man kümmert sich um Anliegen der Kinder oder nutzt die Zeit zum Kopieren oder um sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. So richtig zur Ruhe kommt man da eigentlich gar nicht. Und erst gegen 13 Uhr ist ja meistens Unterrichtsschluss. Dann brauche ich erstmal eine kleine Pause, einfach kurz, um durchzuschnaufen, weil du wirklich den ganzen Vormittag voll da bist, für jede Frage da sein musst, für jedes Anliegen parat sein musst. Du bist wirklich die ganze Zeit full on. Ich weiß nicht, wie das sonst anders ausdrücken soll. Du musst einfach nur da sein und kannst gar nicht richtig runterkommen. Und nach der kurzen Pause gehe ich dann weiter oder mache ich weiter mit der Unterrichtsvor- und Nachbereitung. Wann man das genau macht, da kann man sich relativ frei einteilen. Das ist das Glück beim Lehrerjob, dass du da natürlich diese festen Unterrichtszeiten hast, aber wann du deinen Unterricht jetzt vor- und nachbereitest, das kannst du dir ja selber überlegen, wie du das machst. Du kannst auch am Wochenende arbeiten. Jeder macht das, wie es für ihn und zu seinem Leben am besten passt. Genau, manche sitzen abends noch am Schreibtisch, andere nutzen lieber den Nachmittag, um später abends wirklich Feierabend zu haben. Aber das ist halt ja auch ein Vorteil im Lehrerberuf, dass der eben so flexibel ist und gerade mit Familienplanung und so weiter, dass du da sehr flexibel einfach sein kannst.
Hast du schon deine Zeiten gefunden, so deine Lieblingszeiten?
Ja, also abends arbeiten kann ich überhaupt nicht.
Gar nicht?
Nein, also ab 20 Uhr muss ich auf die Couch. Da geht bei mir wirklich nichts mehr, da setzt mein Gehirn auch aus. Ich bin meistens so, dass ich dann halt eben eine Pause brauche, von der Schule nach Hause komme und da tut mir die Fahrt auch tatsächlich ganz gut, dass man einfach so Abstand hat von Arbeit und zu Hause und dass du dann dieser Zeit runterfahren kannst von diesem anstrengenden Schulalltag und das alles, was da passiert ist, verarbeiten kannst, vielleicht schon mal im Kopf organisieren kannst, was machst du gleich als erstes zu Hause und so weiter. Dann komme ich zu Hause an, mache eine kurze Mittagspause und setze mich dann wieder an den Schreibtisch und bereite dann Unterricht vor oder nach. Genau, so dass ich abends zum Sport gehen kann oder einfach auf dem Sofa sitzen kann. Genau.
Und es unterscheidet sich doch bestimmt, eine erste Klasse zu unterrichten im Vergleich zu einer vierten. Gerade, also bei Mathe klar natürlich auch, aber bestimmt auch bei so einem Fach wie Religion, oder?
Ja, total. Also der Unterschied ist wirklich sehr groß. In der ersten Klasse können viele Kinder noch gar nicht richtig lesen oder schreiben. Und dann kannst du ja auch im Unterricht nicht viel mit denen machen. Also du kannst ja nicht einfach Arbeitsblätter austeilen oder so.
Ja, bitte bearbeite Aufgabe
3. Genau, das geht nicht. Du musst den Unterricht dann ganz anders aufbauen. Und ich arbeite da in der ersten Klasse viel mit Bildern, Bilderbüchern oder einfachen biblischen Geschichten, zum Beispiel mit der Geschichte von Arche Noah. Da geht es vor allem darum, dass die Kinder zuhören, nacherzählen und erste Eindrücke gewinnen. Und in der vierten Klasse sieht das ganz anders aus. Die Kinder bringen ja viel mehr Vorwissen mit. Sie haben eigene Gedanken und Fragen. Und man kann schon richtig in die Tiefe gehen mit denen, so in den Gesprächen. Und da wird es dann manchmal auch schon ein bisschen philosophisch, was ich total spannend finde.
Und gerade jetzt die Fragen, die sie dir stellen, kannst du die alle beantworten?
Nee, das sind tatsächlich manchmal echt schwierige Fragen, auf die ich selber auch gar keine Antwort habe.
Was machst du dann?
Das ist eine gute Frage, die auch immer wieder im Seminar gestellt wird. So Fragen sind, schwierige Fragen sind ja zum Beispiel, was passiert mit dem Menschen nach dem Tod? Gibt es Gott wirklich? Glaubst du an Gott? Und ja, da muss dann jeder so seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht, aber ich versuche das den Kindern auch klarzumachen, dass es gar nicht die richtige Antwort gibt und dass sich jeder ja seine eigene Antwort dazu machen muss. Das ist natürlich, dass wir aus der Bibel viel, dass da mögliche Antworten stehen, aber die muss man ja auch nicht so übernehmen. Und dass jeder ein eigenes Bild von Gott hat und so weiter. Aber ich muss auch sagen, ich finde diese Fragen nach wie vor super schwierig und weiß immer noch nicht genau, wie ich da im besten Fall drauf reagiere. Aber man kann auch, wenn man jetzt eine feste Meinung hat, kann man das den Kindern ja auch so sagen. Aber wenn man nicht genau weiß, ja, was da die richtige Antwort ist oder seine eigene vielleicht auch erstmal für sich behalten will, dann würde ich den Kindern erstmal sagen, das ist eine gute Frage. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir können hier im Religionsunterricht viel dazu lernen.
Oder uns darüber das ist eine diplomatische Antwort.
Genau. Genau. Ja.
Aber hast du denn, schwierig. Habt ihr so Gruppen oder Ansprechgruppen, wo du dann sowas auch hineintragen kannst und dir dann nochmal Feedback holen kannst? Oder endet das jetzt sozusagen in dem Moment, wo dein Referendariat?
Nee, ich habe dann ja zum Beispiel noch Kolleginnen, die auch Religion unterrichten, die ich fragen könnte, wie reagiert ihr so auf solche Fragen? Aber auch da sind ja die Ansichten total unterschiedlich. Da sagt dann vielleicht ein Kollege zu mir oder eine Kollegin, ich würde da jetzt sofort antworten, Leben nach dem Tod, das gibt's auf gar keinen Fall. So, ich würde nie so antworten, aber ja, das ist halt nicht so einfach.
Okay.
Genau.
Sitzen denn alle Kinder bei dir im Religionsunterricht oder ist es schon geclustert nach Religionszugehörigkeiten?
Bei mir sitzen alle im Religionsunterricht. Okay. Also wir sind ja eine evangelische Grundschule, und aber da sitzen auch katholische Kinder mit drin und auch, genau, alle sind herzlich eingeladen. Und man kann sich aber ja vom Religionsunterricht auch befreien lassen.
Okay, wo das die Eltern Kind können, das sagt, genau. Oder wo die Eltern sagen, wir haben eine andere Religionszugehörigkeit, ja. Die können sich dann befreien. Was machen die denn dann in der Stunde?
Ja, also an der Schule, wo ich jetzt bin, ist das tatsächlich gar nicht der Fall. Wir sind aber auch eine ganz kleine Schule und haben wenig Kinder mit Migrationshintergrund. Aber an einer anderen Schule, wo ich mal gearbeitet habe, haben die dann in der Zeit oft so Wert- und Norm-Themen gemacht, oft dann auch mit einer pädagogischen Mitarbeiterin, ja, oder werden tatsächlich in eine andere Klasse gesetzt, müssen da Matheaufgaben machen. Also das ist leider ein bisschen unglücklich, okay. Aber ja, so ist es.
Wir kommen jetzt zu unseren Entweder-Oder-Fragen, Teil, den du noch nicht kanntest, ja. Paulina, vorher, deswegen Überraschung, Überraschung, nein, das ist immer alles halb so wild. Du antwortest einfach spontan aus dem Bauch raus,
okay,
mit dem, was für dich zutreffend ist.
Ja.
Logik oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Kochen oder bekocht werden?
Bekocht werden.
Vertretungsstunde halten oder Elterngespräch führen?
Elterngespräch führen.
Ja?
Komisch, aber ja. ich führe gerne Elterngespräche.
Okay,
bisher
cool.
Jedenfalls.
Wichtige Frage, Nutella mit oder ohne Butter drunter?
Mit Butter auf jeden Fall.
Ja. Tour de France gucken oder Fahrradtour machen?
Fahrradtour machen.
Im Reli-Unterricht lieber über Ostern oder über Weihnachten mit den Kindern sprechen?
Ostern.
Ja?
Ja. Also anfangs war Ostern echt eigentlich ein Horrorthema, weil das ja wirklich so schwierig ist, auch für Kinder das zu verstehen, was da passiert. Aber ich habe da jetzt total positive Erfahrungen gemacht. Auch mit Kindern in der ersten, zweiten Klasse kannst du schon so in die Tiefe gehen bei diesen Themen. Ich finde es total super.
Und Weihnachten ist sozusagen, da wissen alle
ja,
schon Bescheid.
Ja, genau. Das ist dann immer, ja. Ostern ist natürlich auch für Religion auch noch, hat einen höheren Stellenwert, sag ich mal. Okay. Genau.
Wolltest du jemals was anderes werden als Lehrerin?
Jein. Also nach dem Abitur war ich erstmal noch ein bisschen unsicher, in welche Richtung es für mich gehen soll. Meine Mama ist Physiotherapeutin. Und das fand ich halt total spannend und habe auch kurz überlegt, ob ich das mache oder vielleicht sogar in die Medizinrichtung gehe. Aber da weiß ja jeder, wie schwierig es ist, in der Medizin einen Studienplatz zu bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, ein freiwilliges Jahr zu machen. Und zwar war das in einem Umweltzentrum, das als außerschulischer Lernort arbeitet. Und da kommen Schulklassen hin und machen Workshops zu Themen wie Nachhaltigkeit oder Umweltbildung. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich die Arbeit mit Kindern total schätze und dass sie mir auch liegt. Und dann war irgendwie klar, ich möchte Grundschullehrerin werden. Das hat sich dann sehr natürlich ergeben eigentlich.
Hättest ja nach dem FSJ auch sagen können, der Nachhaltigkeitspunkt ist mein...
Ja, das war tatsächlich auch, das war in meinem Leben dann auch ein sehr wichtiger Punkt so. Ich hatte auch kurz überlegt, so in die Ernährungsrichtung zu gehen, aber irgendwie, ich dachte auch, ich kann ja in der Schule so viele Kinder berühren und denen so viel mitgeben für ihr späteres Leben. Das ist ja unsere Zukunft sozusagen. Und da kann ich ja auch Themen der Nachhaltigkeit, jetzt zum Beispiel im Sachunterricht, gut behandeln. Genau.
Stimmt.
Oder auch in Religion mit der Schöpfung, Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. Deswegen finde ich das auch ein guter Platz, um solche Themen weiterzugeben.
Stimmt, das hast du in deiner Bachelorarbeit auch gemacht.
Ja,
magst
genau.
Magst du das jetzt kurz erzählen?
Ja, da in meiner Bachelorarbeit habe ich über religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung geschrieben.
Also sperriger Titel.
Genau, ja, es gibt ja Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist so ein, wie soll ich das sagen, so ein übergreifendes Konzept in Schulen, was wir Schulen halt alle verfolgen sollen. Dieses Ziel, dass wir den Nachwuchs, die Kinder halt in diesen Themen auch schulen, also Nachhaltigkeit und so weiter. Und dann hat sich das Fach Religion dafür überlegen, okay, wie kann ja das Fach Religion darauf reagieren, auf diese Themen und dazu etwas beitragen, dass die Kinder jetzt in der Nachhaltigkeit gebildet werden. Und das kann man zum Beispiel super gut mit der Schöpfung machen oder jetzt christlicher Religionsunterricht, zum Beispiel mit dem heiligen Franziskus von Assisi, der ja ein katholischer Heiliger ist. Das könnte man da auch ganz gut machen, genau.
Als wir nach deinem Examen, nach deinem Referendariat bei dir zu Hause waren, um dich zu feiern, habe ich auf deinem Schreibtisch einen dicken Stapel Bücher aus unserer Medienstelle gesehen. Das hat mich gefreut. Deswegen bauen wir einen kurzen Werbeblock ein. Kannst du kurz mal erzählen, was die Medienstelle ist und wie die für dich ganz konkret von Nutzen ist?
Ja, also die Medienstelle ist für mich wirklich Gold wert. Vor allem war sie das auch im Referendariat. Für alle, die sie nicht kennen, dort kann man sich Materialien für den Unterricht ausleihen, also Bücher, Filme, Bilder, Spiele, ganze Unterrichtseinheiten. Und das ist einfach super hilfreich, weil man oft gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll, wenn man ein neues Thema vorbereitet. Und dann kann man auch dorthin gehen und sich beraten lassen. Und ich habe dort richtig tolle Materialien gefunden, die super anschaulich waren, durchdacht und total gut im Unterricht einsetzbar. Und auch bei uns Referendarinnen haben das wirklich regelmäßig viele genutzt. Und ich finde es einfach total cool, dass es so etwas gibt.
Sehr schön. Werbeblock Ende. Nein, Spaß. Aber das freut mich zu hören, dass es halt nicht nur jetzt du nutzt, sondern dass das tatsächlich ein gängiges Ding bei euch ist, offenbar.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön, weil so ist es ja auch gedacht. Ne?
Genau, das ist super.
Sehr, sehr cool. Findest du, dass man gläubig sein muss, um Religion zu unterrichten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall Interesse für das Thema Religion mitbringen und auch eine gewisse Offenheit und Respekt auch gegenüber Glaubensfragen haben. Aber natürlich ist es auch hilfreich, wenn man selbst auch einen persönlichen Bezug zum Glauben hat. Aber wie dieser Glaube dann konkret aussieht, das ist ja bei jedem Menschen total individuell. Ich finde aber total wichtig, dass man hinter dem Fach steht und dass man die Inhalte ernst nimmt und sie auch mit Überzeugung vermitteln kann, weil nur dann kann man ja auch authentisch unterrichten.
Und sprichst du über eigenen Glauben im Unterricht oder also kommt es gar nicht so vor?
Doch, ich finde das total wichtig, dass auch im Religionsunterricht auch Platz für Zweifel da ist, weil viele Kinder haben auch Zweifel. Die Kinder stellen oft sehr persönliche oder tiefgehende Fragen, zum Beispiel, gibt es Gott wirklich oder was passiert nach dem Tod? Und ich finde, solche Fragen sollten unbedingt Raum bekommen, denn jeder darf seine Meinung äußern, egal ob gläubig oder kritisch. Und genau das macht ja den Religionsunterricht auch so wertvoll, weil er eben verbindet, statt auszugrenzen. Mhm. Genau. Und auch jetzt bei meinem Thema Gottesbilder war mir das sehr wichtig, dass auch die Kinder, ich habe mir da auch ein paar Sorgen gemacht vorher tatsächlich, ob die überhaupt sich so drauf einlassen auf das Thema. Aber ich hatte schon ein paar Kinder dabei, die wirklich gesagt haben, nee, damit kann ich gar nichts anfangen. So, ich habe gar kein Bild von Gott, was soll ich denn jetzt damit? Aber das waren tatsächlich dann am Ende die Kinder, die sich am meisten drauf eingelassen haben und super mitgemacht haben, weil denen so bewusst war, okay, es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich jetzt sage, ich kann damit nichts. Also wenn das einfach in Ordnung ist, dass ich das sagen kann, was ich denke. Und so war auch bei denen halt keine Mauer, sag ich mal, sondern die waren total offen, auch dann die andere Seite sich anzuschauen. Und das finde ich super wichtig, dass man das macht.
Wenn du jetzt auf junge Menschen triffst, die vielleicht noch auf der Suche sind für sich, was sie mit ihrer Zukunft machen sollen, würdest du empfehlen, Religionslehrerin zu werden? Und wenn ja, warum? Und wenn nicht, warum nicht?
Also ich finde, wenn man sich für Religion interessiert und Freude daran hat, mit Kindern über Lebensfragen, Werte oder Geschichten aus der Bibel zu unterhalten und ins Gespräch zu kommen, dann auf jeden Fall. Es ist ein total tolles Fach, das sich wirklich von anderen unterscheidet und ein Alleinstellungsmerkmal hat. Man kann kreativ arbeiten, viel mit den Kindern im Austausch sein und auch über Themen sprechen, die sonst im Schulalltag wenig Raum bekommen. Und ich finde, gerade in der Grundschule ist das eine ganz wichtige Aufgabe. Und ja, das Studium ist wirklich anspruchsvoll, das muss ich sagen, aber es lohnt sich. Und ich bin jetzt heute total froh, dass ich den Weg gegangen bin und mich dafür entschieden habe.
Schön. Du musstest die Sprache nicht lernen, ne? Hebräisch, Latein?
Nee, zum Glück nicht. Ja, das muss man tatsächlich nur, ich weiß ja nicht, ob das immer noch so ist, jetzt ja auch schon ein bisschen her bei mir, aber das muss man nur machen, wenn man den gymnasialen Zweig machen möchte.
Die Gymnasial-Regellehrer, genau. Die brauchen die Sprache
dann
schon.
Die müssen das machen, ja.
Ah, okay.
Genau.
Das ist ja auch nochmal spannend, auch für so eine Entscheidung.
Ja.
Dann kommen wir zu einer meiner liebsten Kategorien. Der hat jetzt gar nicht so viel mit Religionslehrer sein zu tun direkt, sondern Paulina, mit welchem Fun Fact oder Lifehack flexst du bei jeder Party?
Gute Frage auch. Ich glaube tatsächlich, dass ich in Asien groß geworden bin.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Das zieht halt auch immer, ne?
Ja, genau. Das, dann gucken mich meistens die Ersten an, so, hä, wie, warte, echt? So, und das ist irgendwie dann immer ein guter Gesprächsöffner.
Ja.
Und ja, da bin ich auch stolz drauf. Ich finde es auch cool, dass meine Eltern das damals entschieden haben, ins Ausland zu gehen, dass ich die Erfahrungen mitnehmen durfte, verschiedene Kulturen kennengelernt habe und das erzähle ich auch gerne.
Ja, das verstehe ich. Ja. Das ist ja auch für eure Familie auch immer noch ein total wichtiger Punkt.
Genau.
Du bist jetzt frisch fertig mit deinem Studium und mit dem Referendariat und kannst jetzt sozusagen dein Wissen teilen. Hast du heiße Tipps für Studis, die noch mittendrin stecken?
Ja, auf jeden Fall durchhalten, vor allem im Studium, durchziehen, Masterarbeit, Bachelorarbeit, alles einfach durchziehen, ihr schafft das schon. Man macht sich am Ende auch viel zu großen Kopf am Ende.
Du hast ja auch auf jeden Fall
Ich habe mir auch einen sehr großen Kopf gemacht und ich habe auch sehr viel Arbeit reingesteckt, ja. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Also durchhalten und man hört auch immer wieder im Studium, oh, das Referendariat, das ist so schrecklich, Horror und so. Also mir wurde das auch alles erzählt. Und ich denke schon, das Referendariat ist eine harte Zeit, sie ist auch intensiv, aber ich fand, das war mit Abstand die beste Zeit bisher, die ich so in meiner beruflichen Laufbahn hatte als Lehrerin, weil ich da einfach so viel gelernt habe und ja, man muss einfach durchhalten und Gas geben und man schafft das schon.
Und hart im Sinne von anstrengend, weil ihr halt so viele,
ja, genau,
so viele Meilensteine.
Genau, intensiv, ne, man muss viel arbeiten. Man muss schon viel Arbeit auch reinstecken, sich Mühe geben, wenn man das auch gut abschließen will. Und ja, aber man muss einfach durchhalten, man schafft das auch, nichts zum großen Kopf machen, einfach positiv bleiben und sich einfach auf diesen tollen Job freuen, den man danach machen darf.
Wie schön.
Genau.
Und wenn du jetzt eben zurückguckst auf die letzten Jahre, gibt es was, wo du heute sagen würdest, das würde ich jetzt nochmal anders machen?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich würde mehr ins Ausland gehen während des Studiums. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, leider. Und ja, jetzt ist das Referendariat vorbei, jetzt werde ich bald verbeamtet und dann ist das nicht mehr so einfach mit einfach mal weggehen. Also ja, und ich könnte mir immer noch vorstellen, auch in Zukunft mal an einer Schule im Ausland zu arbeiten und die Erfahrung mitzunehmen. Aber ich glaube, gerade so während des Studiums hat man eine gute Gelegenheit, mal rauszukommen, vielleicht auch mal in einer anderen Stadt zu leben oder im Ausland ein Semester zu machen oder so. Das bereue ich tatsächlich, dass ich das nicht mehr gemacht habe.
Auch eine andere Flexibilität da.
Genau, ja.
Stimmt. Und wenn du auf die andere Seite mal zurückguckst, gibt es was, wo du jetzt drauf schaust und sagst, boah, also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist mir das echt gut gelungen, so dass du dir selber mal auf die Schulter klopfen kannst?
Ich glaube, jetzt so mit dem Abschluss vom Referendariat, natürlich sagt man dann da so, oh, ich habe es geschafft, ich habe es durchgehalten, diese 18 Monate, das habe ich gut gemacht, ich kann sehr zufrieden sein mit dem, was ich geschafft habe. Aber auch vor allem so die Zusammenarbeit mit meinen Mentorinnen, mit dem Kollegium, da bin ich auch stolz drauf, dass ich auch Hilfe angenommen habe, aber auch, ne, mit meinem Team zusammengearbeitet habe und dass ich die Arbeit einfach ganz gut eingeteilt habe, so insgesamt. Und da bin ich schon stolz drauf.
Jetzt wichtige Frage, ist das was, was du auch dir so mal sagst oder hast du dir das jetzt überlegt, weil du wusstest, die Frage kommt?
Nee, das sage ich mir tatsächlich auch so.
Sehr gut,
mal.
Das ist genau. Ja auch wichtig.
Ja. Meine, ja. Nee, genau. Also ich finde so nach dem Master oder so, da war man natürlich auch stolz, dass man das jetzt geschafft hat und so. Aber man wusste immer, da kommt ja noch das Referendariat, man ist noch nicht ganz fertig. Und jetzt kann ich ja wirklich sagen, ich habe es geschafft, jetzt bin ich wirklich fertig, jetzt kann mir auch keiner mehr was nehmen oder so. Oder ich kann nichts groß verkacken, sag ich mal. Ja, da bin ich halt jetzt gerade sehr stolz drauf, dass ich das so durchgezogen habe und auch ja geschafft habe so insgesamt.
Ja, das kann ich gut verstehen, auch zu Recht. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns heute davon erzählt hast und dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir einen richtig guten Start.
Dankeschön.
Ich habe ja jetzt in vielen Snaps schon gesehen, wie du deinen Klassenraum einrichtest.
Genau.
Und glaube, dass sich da deine SchülerInnen auch auf einen schönen, mindestens schön eingerichteten Klassenraum freuen können und wahrscheinlich auch eine gute Zeit auch.
Ja.
Bevor wir uns jetzt wie immer mit einem Segen von euch verabschieden, liebe HörerInnen, verabschiede ich mich auch nochmal von euch für ein wenig für länger, denn das ist meine letzte Folge vor Mutterschutz und Elternzeit. Das bedeutet, wir hören uns so in ungefähr einem Jahr wieder und ich möchte euch bis dahin sagen, bleibt behütet, bleibt wohlbehalten und habt in der Zwischenzeit viel Freude mit tollen Kreuz- und Klangfolgen mit Chris, Patricia und Franka. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann wieder hören. Und genau, jetzt einmal Bühne frei für dich, liebe Paulina, denn du hast uns einen Segen mitgebracht.
Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdringt dich. Er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst, wenn du weinst und wenn du jubelst, er ist für dich. Amen.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.